SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Es freut mich, dass Sie dabei sind. Ab 50 Sozialhilfe statt Arbeit. Die Zahl der älteren Sozialhilfebezüger ist in den letzten Jahren in der Schweiz deutlich gestiegen. Doppelbürger, es gibt immer mehr von ihnen in der Schweiz.
Es gibt nicht einfach entweder oder, es gibt immer mehr Leute, die sowohl als auch sind,
sagt der Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission und erklärt, welche Chancen und Risiken diese Entwicklung mit sich bringt. Dann:
Österreich ist eine Insel der Seligen.
Ein Jahr schwarz-blaue Koalition in Österreich. ÖVP-Kanzler Kurz klopft sich und seiner politischen Partnerin der FPÖ auf die Schultern. Aber neben der Glückseligkeit gibt es auch Schatten. Und im Tagesgespräch um 1, 8 Jahre hat Johann Schneider-Ammann im Bundesrat politisiert und polarisiert. Kurz vor Ende seiner Amtszeit schaut er zurück bei uns im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Die gute Nachricht zuerst: Der Anteil der Bevölkerung, der von Sozialhilfe leben muss, bleibt stabil. Aber die neuesten Zahlen zeigen auch noch ein anderes Bild. Personen zwischen 50 und 64, die älteren Arbeitnehmenden also, beziehen immer mehr Sozialgelder. Raphael von Matt berichtet.
Das ist eine bedenkliche Entwicklung. In der Schweiz beziehen immer mehr Menschen im Alter zwischen 50 und 64 Jahren Sozialhilfe. Zwischen den Jahren 2011 und 2017 ist ihre Zahl von rund 38.000 auf fast 55.000 gestiegen. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Wenn man die Bevölkerungsentwicklung einberechnet, ist die Sozialhilfequote bei den 50- bis 64-Jährigen um fast 30% angestiegen. Diese Zunahme ist deutlich größer als jene bei den jüngeren Altersgruppen. Schon seit einiger Zeit heißt es, dass ältere Berufstätige im Arbeitsmarkt nicht mehr so gefragt seien. Nun zeigt sich diese Entwicklung also auch in den Zahlen des Bundes, wie Markus Kaufmann, Geschäftsführer des KOS, der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe, bestätigt.
Die Statistik zeigt, dass jedes Jahr rund 11.000 Personen über 50 neu in die Sozialhilfe kommen und dass es gleichzeitig deutlich schwieriger geworden ist, in diesem Alter wieder den Ausstieg aus der Sozialhilfe zu schaffen. Deshalb steigt die Quote an.
Und weiter ist Kaufmann überzeugt, dass die düsteren Zahlen des Bundes nicht einmal das ganze Problem abbilden. Die Situation bei den 50- bis 64-Jährigen sei sogar noch prekärer, weil sich gar nicht alle Betroffenen beim Staat melden würden.
Viele Personen, die nach 50 die Stelle verlieren, kommen gar nicht zur Sozialhilfe. Sie leben von ihrem Vermögen und ihrer Altersvorsorge. Mit dem Resultat, dass sie dann beim Erreichen des AHV-Alters keine eigenen Mittel mehr haben und in Altersarmut leben müssen.
An der mangelnden Ausbildung kann es nicht liegen, dass ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keine Stelle finden. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind die 50- bis 64-Jährigen, die Sozialhilfe beziehen, besser ausgebildet als die jüngeren Sozialhilfebezüger. Und dennoch gibt es immer mehr 50- bis 64-Jährige, die Sozialhilfe brauchen. Markus Kaufmann von der Konferenz für Sozialhilfe nimmt deshalb die Schweizer Unternehmen in die Pflicht.
Die Wirtschaft muss sich stärker auf die älter werdende Gesellschaft einstellen und auch das Potenzial und die Ressourcen dieser älteren Arbeitnehmenden stärker wahrnehmen. Wenn alle Beteiligten, Gesellschaft und Wirtschaft, sich hier besser einsetzen, sind wir der Meinung, dass dieses Problem besser gelöst werden kann als in den letzten Jahren.
Viele Firmen sagen zwar schon jetzt, sie seien offen für ältere Arbeitnehmer. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache.
Raphael von Matz, nun weitere Meldungen des Mittags kompakt in der Übersicht mit Nina Gigax.
Bis im Jahr 2022 soll der Anteil der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge in der Schweiz erhöht werden, von heute 5% auf 15%. So lautet das Ziel der sogenannten Roadmap zur Förderung der Elektromobilität. Diese haben rund 50 Organisationen und Firmen mitgearbeitet, wie das zuständige Departement UVEC mitteilt. Laut der Roadmap sollen Elektrofahrzeuge für den Markt entwickelt und eine optimale Infrastruktur geschaffen werden, damit die Fahrzeuge mit Strom aufgeladen werden können. Die Berner Inselgruppe ergreift Sparmaßnahmen und baut bis Ende nächsten Jahres 150 Vollzeitstellen ab. Zur Gruppe gehören neben dem Inselspital, dem Berner Universitätsspital, 5 weitere Spitäler. Grund für die Sparmaßnahmen sei der wirtschaftliche Druck in der Gesundheitsbranche, teilt die Inselgruppe mit. Geplant sei neben der Personalreduktion etwa, den Einkauf zu optimieren und Investitionen zurückzustellen. Laut der Inselgruppe betrifft der Stellenabbau alle Berufsgruppen und soll mehrheitlich über die natürliche Fluktuation erfolgen. Die Inselgruppe beschäftigt in der Region Bern über 10.000 Personen. Die Schweizer Wirtschaft werde nächstes Jahr weniger stark wachsen als bisher prognostiziert. Davon geht das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO aus. Es rechnet 2019 neu mit einem Wachstum von 1,5%. Im September war es noch von 2% ausgegangen. Laut dem SECO dürften sich der Schweizer Außenhandel und auch die Inlandnachfrage abschwächen. Apple hat Nachbesserungen bei seiner Bezahl-App versprochen. Die Wettbewerbskommission WEKO stellt deshalb laut eigenen Angaben die Vorabklärungen gegen den Technologiekonzern ein. Die WEKO schreibt, Apple werde dafür sorgen, dass Apple Pay künftig in der Nähe eines Terminals zur kontaktlosen Bezahlung nicht mehr automatisch starte. Dieser automatische Start hatte zu Störungen beim Schweizer Konkurrenten Twint geführt. Dessen Bezahl-App lief in Gefahr, unterbrochen zu werden. In der Schweiz stehen rund 75.000 Baudenkmäler unter Schutz. Das zeigen erstmals erhobene Zahlen des Bundes aus dem Jahr 2016. Damit war knapp jedes vierte der schweizweit erfassten 272.000 Baudenkmäler geschützt. Mehr als die Hälfte der geschützten Baudenkmäler standen in den 5 Kantonen Waadt, Freiburg, Genf, Bern und Aargau. Bei knapp jedem 10. geschützten Baudenkmal handelt es sich um einen Sakralbau, also beispielsweise um eine Kirche oder ein Kloster. In der Statistik sind auch fast 39.000 archäologische Fundstellen enthalten. China will seine Wirtschaft weiter öffnen. Das sagte Präsident Xi Jinping in seiner Rede zum 40-Jahr-Jubiläum der chinesischen Reformpolitik. Chinas Wirtschaft werde sich aber nicht auf Kosten der Interessen anderer Länder entwickeln. Zum Handelsstreit mit den USA äußerte sich Xi nicht. China ist die zweitgrößte Wirtschaftsnation der Welt mit einem Anteil von über 15% an der globalen Wirtschaftsleistung. José Mourinho ist nicht mehr Trainer des englischen Fußballclubs Manchester United. Das gab der Club am Morgen bekannt, 2 Tage nach dem 1:3 gegen den Erzrivalen Liverpool in der Premier League. Manchester United legte den schlechtesten Saisonstart seit 28 Jahren hin und liegt derzeit 19 Punkte hinter Tabellenführer Liverpool. Das Wetter, der Nebel über dem Mittelland hat eine Obergrenze um 600 Meter, er löst sich nur stellenweise auf. Sonst scheint trotz aufziehender Schleierwolken oft die Sonne. Morgen ist es meist bewölkt und im Laufe des Tages breitet sich aus Westen Regen aus. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 und 7 Grad.
Der Schweizer Wirtschaft läuft es gut. Sie ist auch dieses Jahr gewachsen, um 2,6%, rechnet der Bund. Das tönt positiv, nur wie viel davon spüren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im eigenen Portemonnaie? Haben sie etwas vom Wirtschaftswachstum? Der Arbeitnehmerverband Travail Suisse ist nach den Lohnverhandlungen im Herbst skeptisch. Philipp Meyer sagt, warum?
Eigentlich könnten die Arbeitnehmerorganisationen mit ihren Verhandlungen im 2018 zufrieden sein. In allen Branchen, die sie vertreten, steigen die Löhne um 0,5 bis 1,5%. Fortschritte erzielt wurden gerade in den Niedriglohnberufen und bei den Löhnen von Frauen. Trotzdem sagt Gabriel Fischer von Travail Suisse:
Wir sind großmehrheitlich nicht zufrieden, nein.
Der Arbeitnehmerdachverband Travail Suisse kommt in seiner Lohnanalyse zum Schluss, dass der wirtschaftliche Erfolg der letzten Jahre vor allem den Unternehmern und Aktionären genutzt habe.
Die Arbeitnehmenden haben bis jetzt sehr wenig davon profitiert. Wir haben zwar steigende Löhne, aber das korrespondiert nicht mit der wirtschaftlichen Boomphase.
In Branchen, die diesen Boom wirklich spürten, sei es richtig, dass die Mitarbeiter profitierten, antwortet Freddy Kreuter vom Arbeitgeberverband. Man könne aber nicht überall von einer Boomphase reden. In der Maschinenindustrie hätten viele Unternehmen auch 2017 noch Verluste geschrieben.
Hinzu kommt, dass eben in den vergangenen Jahren, denken Sie an das Stichwort Frankenschock, zahlreiche Unternehmen unter einem starken Margendruck gelitten haben, eben nicht zuletzt wechselkursbedingt, und dass deswegen Ersatzinvestitionen aufgeschoben haben, die jetzt getätigt werden müssen, damit die Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben, auch für die Zukunft.
Mehr Lohnzugeständnisse seien deshalb an vielen Orten derzeit nicht möglich. Zudem zeige die Lohnstatistik, dass in den letzten Jahren trotz Nullteuerung die Löhne im Schnitt gestiegen seien.
Es ist also überhaupt nicht so, dass ein Nachholbedarf bei den Löhnen entstanden ist.
Das Problem jedoch sei, meint Gabriel Fischer von Travail Suisse, dass nicht alle Arbeitnehmer gleich profitiert hätten. Dies, weil die Unternehmen immer seltener generelle Lohnanpassungen durchführten, sondern immer häufiger individuelle Erhöhungen verteilten. Einige würden deshalb nach der Lohnrunde 2018 tatsächlich schlechter dastehen.
Da bleibt bei einem halben oder 1% Lohnerhöhung schlicht nichts übrig für die Arbeitnehmenden. Es droht sogar, wenn man alles nur individuell verteilt und nicht generelle Maßnahmen macht, dann drohen auch Reallohnverluste, also Kaufkraftverluste für die Arbeitnehmenden.
Dies, weil gerade Menschen in Niedriglohnbranchen nicht nur unter der Teuerung, sondern vor allem unter den steigenden Krankenkassenprämien leiden würden, besonders dort, wo die Kantone die Prämienverbilligungen kürzten. Deshalb wäre in Zeiten anziehender Inflation die Rückkehr zu generellen Lohnerhöhungen angezeigt, meint Fischer. Zumal eine sinkende Kaufkraft der Bevölkerung auch den Konsum schwächen könnte, was wiederum auf das Wirtschaftswachstum drücken könnte.
Minuten vor 1, deren Rendezvous, und das gibt es gleich bei uns. Polen schickt die Richterinnen und Richter des obersten Gerichts nun doch nicht früher in Rente. Das zeigt, die Autorität des Europäischen Gerichtshofs wird anerkannt. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Dann, ABB ist das jüngste Beispiel. Zunehmend sehen sich Unternehmen mit aktivistischen Investoren konfrontiert, die Druck machen und eigene Strategien verfolgen.
Das sind oft Pläne, um kurzfristige Wert zu generieren.
Sagt dazu Ethos-Direktor Vincent Kaufmann im Rendezvous-Gespräch. Und auch wenn die Schweiz voll in den EU-Binnenmarkt integriert wäre, bliebe sie eine Hochpreisinsel. Zu diesem erstaunlichen Schluss kommt eine neue Studie der CS. Mehr dazu kurz vor 1. Monatelang war es ein Hin und Her zwischen Polen und der EU. Ein Seilziehen um ein neues Gesetz über das oberste Gericht in Polen. Dieses Gesetz gilt seit dem Sommer und setzt das Pensionsalter für Richter am obersten Gericht von 70 auf 65 Jahre herab. Für die EU-Kommission ist dieses neue Gesetz ein No-Go. Denn dadurch könnte die polnische Regierung viele der amtierenden Richterinnen und Richter zwangsweise in Rente schicken, neue einsetzen und damit die Rechtsprechung beeinflussen. Um das zu verhindern, hatte die EU Klage vor dem Europäischen Gerichtshof eingereicht. Diese Nacht nun hat der polnische Präsident Duda die Justizreform gestoppt. Hat die EU das Seilziehen also gewonnen? Aus Brüssel die Analyse von Oliver Washington.
Es gibt in der Europäischen Union Gewissheiten, die noch immer als solche akzeptiert werden. Der Europäische Gerichtshof gehört dazu. Die Mitgliedstaaten halten sich an Entscheide und Urteile des EuGH. Wenn sie es nicht mehr täten, würde das rechtliche Fundament der EU zerbröseln. Das weiß auch die polnische Regierung. Genau deshalb hat sie das umstrittene Gesetz so rasch wieder korrigiert. Am 24. September hatte die EU-Kommission Polen wegen des genannten Gesetzes vor dem EuGH verklagt. Die Kommission argumentierte, das Gesetz verstoße gegen den Grundsatz, dass Richter nicht abgesetzt werden dürfen. Sie befürchtete einen Schaden, der nicht mehr wiedergutgemacht werden kann. Die Kommission bat deshalb den EuGH um Eile. Nicht mal 4 Wochen danach entschied die Vizepräsidentin des Gerichtshofes, Polen müsse das Gesetz aussetzen. Gestern dann bestätigte der EuGH diesen Entscheid. Der definitive Entscheid zum Gesetz liegt zwar noch nicht vor, aber bereits diese beiden Vorentscheide veranlassten die polnische Regierung einzulenken. Das ist ein Erfolg. Er bedeutet aber keineswegs, dass damit wieder alles in Ordnung ist beim polnischen Justizsystem. Seit die aktuelle Regierung rund um Präsident Duda an der Macht ist, baut sie das Justizsystem um. Die EU-Kommission hat aber nicht bei jedem polnischen Gesetz oder auch Entscheid die Möglichkeit, dies vor dem EuGH einzuklagen. Deshalb und weil die Kommission einen grundsätzlichen Angriff der polnischen Regierung auf die Unabhängigkeit der Justiz beobachtete, lancierte sie das Artikel 7-Verfahren. Die Kommission kann es lancieren, wenn sie, allgemeiner gesprochen, die europäischen Werte wie die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr sieht. Vor einem Jahr hat die Kommission dies gemacht. Seither sind die Mitgliedstaaten am Zug. Doch genau das ist das Problem. Nur wenn auch sie mit einer Vierfünftelmehrheit feststellen, dass der Rechtsstaat bedroht und außer Kraft gesetzt ist, geht das Verfahren weiter und könnte Polen das Stimmrecht in der EU entzogen werden. Doch diese Mehrheit ist nicht erreicht. Und das heißt, so wichtig das Urteil der obersten europäischen Richter ist und die polnische Regierung hat einlenken lassen, wenn es um die politische Ebene geht, wie beim Artikel 7-Verfahren, wird es komplizierter. Hier kann die polnische Regierung andere Mitgliedstaaten wie etwa Ungarn oder auch die baltischen Staaten unter Druck setzen, sodass die europäischen Instrumente nicht die erhoffte Wirkung haben. Deshalb erzeugt das Artikel 7-Verfahren bis jetzt bei weitem nicht die gleiche Macht wie ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes.
Nicht zuletzt der Druck des Großaktionärs Cevian hat zum radikalen Umbau beim Industriekonzern ABB geführt. ABB ist in dieser Hinsicht kein Einzelfall. Vermehrt üben aktivistische Investoren Druck aus auf Unternehmen oder versuchen es zumindest. Solche Großanleger sind weltweit im Vormarsch, auch in der Schweiz. Hier gerieten beispielsweise der Chemiekonzern Clariant, der Logistiker Panalpina oder Nestle ins Visier solcher Investoren. Wir reden darüber mit Vincent Kaufmann, Direktor der Anlagestiftung Ethos. Ich habe ihn gefragt, zuerst zur Erklärung, wie gehen solche aktivistischen Investoren eigentlich vor?
Die Investoren, die sind ziemlich konzentriert in ihren Anlagen. Sie nehmen Positionen zwischen 5 zu 15 Unternehmen und sie normalerweise nehmen ziemlich stark Positionen in Kapital zwischen 3-10% von Kapital und sie kommen normalerweise mit ziemlich strategische Planung, finanzielle Planung, um die Wert von Unternehmen zu optimisieren.
Sind sie vergleichbar mit den sogenannten Heuschrecken, welche in den 90er und Nullerjahren für Schlagzeilen gesorgt haben, also Aktionären, welche Firmen aufkauften, um sie dann in Einzelteilen weiterzuverkaufen? Oder gibt es da einen Unterschied?
Nein, das ist ziemlich vergleichbar, würde ich sagen. Oft die Pläne von diesen Investoren ist, Konglomerat zu splitten und Versteckewert zu generieren. Ich glaube, das ist ziemlich vergleichbar.
Solche aktivistischen Investoren kannte man ursprünglich vor allem aus den USA. Nun kommen sie zunehmend auch nach Europa und eben auch in die Schweiz. Warum eigentlich?
Ja, ich glaube, dass vielleicht in Europa und in der Schweiz gibt es unterbewertete Unternehmen. Das sind oft die Ziele von diesen Investoren oder ja, vielleicht Unternehmen, die nicht die gleiche Druck früher hatten, vielleicht in den USA. Sie haben schon diese Arbeit gemacht und jetzt in Europa, die Unternehmen waren ein bisschen mehr geschützt und deshalb gibt es vielleicht heute in Europa ein bisschen mehr Möglichkeiten für diese Investoren, ihre Strategie zu machen.
Und welches Ziel verfolgen Sie damit?
Es ist oft die kurzfristige Wert von einem Unternehmen zu generieren. Das kann ein Verkauf von einer Division oder Restrukturierung oder Arbeitsplätze in andere Länder zu bewegen. So, das sind oft Pläne, um kurzfristige Wert zu generieren.
Also auch als Aktionär möglichst viel Profit zu machen.
Das ist ja ein bisschen diese Strategie, weil diese Aktionäre bleiben zwischen 1 und 5 Jahren in die Kapital von Unternehmen. So für Ethos als Vertreter von Pensionskassen in unserer Ansicht, das ist sehr kurzfristig.
Aber wenn Sie allenfalls der Unternehmensführung auch quasi den Spiegel vorhalten können, wenn irgendwo etwas nicht so gut läuft, dann könnte das ja durchaus auch einen positiven Aspekt haben.
Das ist oft, wo Unternehmen, vielleicht es gibt fehlende Corporate Governance. Ja, es gibt dort oft Verbesserungsmöglichkeiten. Aber die Maßnahmen, dass diese Fonds benutzen, sind oft im Interesse von langfristigen Investoren. Vielleicht kurzfristig
gibt es gemeinsame Interesse, aber auf die langfristige Ebene, zum Beispiel Pensionskasse, brauchen eine starke Wirtschaft in der Schweiz, auch Arbeitsplätze in der Schweiz, Innovation, Forschung und Entwicklungen. Und leider, das ist oft Themen, die sind nicht auf den Top von der Agenda von diesen Investoren.
Sagt Vincent Kaufmann, er ist Direktor der Anlagestiftung Ethos. Bestimmt erinnern auch Sie sich an die Diskussionen diesen Sommer über die Doppeladlergeste auf dem Fußballplatz, an die Debatten, ob Doppelbürger weniger verbunden seien mit der Schweiz. Genau das hat nun die Eidgenössische Migrationskommission untersuchen lassen in einer Studie zur Doppelbürgerschaft. Dominik Meyer.
Jede vierte Schweizerin und jeder vierte Schweizer hat noch einen weiteren Pass, ist also Doppelbürgerin oder Doppelbürger. Eine eindrückliche Zahl, findet Walter Leingruber, der Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission EKM, denn sie sage einiges aus über die Schweiz.
Man merkt, wie vielfältig sie geworden ist. Es gibt nicht einfach entweder oder. Es gibt immer mehr Leute, die sowohl als auch sind.
Sowohl als auch sein, das sei eine Chance, aber auch ein Risiko, heißt es in der Doppelbürgerstudie. Entstanden ist sie an der Universität Luzern im Auftrag der EKM. Zum Risiko wird die Doppelbürgerschaft dann, wenn zum Beispiel beide Staaten Steuern einziehen wollen oder wenn beide Staaten einen Doppelbürger zum Militär aufbieten wollen. Die Chancen aber würden klar überwiegen, bilanzieren die Studienautoren, und so sieht es auch ihr Auftraggeber, EKM-Präsident Leingruber. Wenn Menschen nämlich ihre alte Staatsbürgerschaft behalten könnten, so Leingruber, dann seien sie eher bereit, sich einbürgern zu lassen, und wer sich einbürgern lasse, der oder die integriere sich schneller.
Die Identifikation mit dem Land wird grösser, wenn man sich einbürgern lässt. Es befördert also auch im weitesten Sinn die Integration.
Doppelbürgerinnen und Doppelbürger seien gut integriert. Das zeige sich bei Bildung und Einkommen. Und die Studie zeige,
dass es keine Hinweise dafür gibt, dass Doppelbürgerinnen und Doppelbürger weniger loyal sind der Schweiz gegenüber. Sie gehen ungefähr gleich oft abstimmen wie die Einfachbürger.
Unterschiede gibt es bei der freiwilligen Arbeit. Doppelbürger sind schwächer vertreten in Vereinen, Clubs oder Parteien. Für EKM-Präsident Leingruber aber ist das wenig aussagekräftig.
Hier werden nur klassische Vereinsmitgliedschaften erfasst. Wir sehen schon im urbanen Umfeld, dass Engagement häufig auf einer anderen, spontaneren Ebene läuft. Bei den Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern ist das Gleiche.
Weil sie mehr Freiwilligenarbeit außerhalb von Vereinen oder Parteien leisten würden. Einen skeptischen Blick wirft die Studie auf Schweizerinnen und Schweizer, die seit Generationen als Doppelbürger im Ausland leben. Diese können das Schweizer Bürgerrecht von Generation zu Generation weitergeben, auch wenn sie keinerlei Beziehungen mehr haben zur Schweiz. Das sei problematisch, schreiben die Autoren und regen eine Diskussion darüber an, ob Auslandschweizer den roten Pass künftig nicht mehr unbeschränkt weitergeben dürften. Diese politisch brisante Idee aber teile die EKM nicht, sagt deren Präsident.
Ich persönlich würde die Weitergabe des Schweizer Bürgerrechts nicht in Frage stellen wollen.
Bremst Walter Leingruber die Studienautoren.
Aber es ist spannend. Warum ist es uns so wichtig, dass alle, die als Schweizer im Ausland leben und das eben vielleicht seit Generationen tun, Schweizer bleiben, während wir umgekehrt Vorbehalte haben, denen, die seit Generationen hier leben, das Schweizer Bürgerrecht zu geben?
Es brauche keine höheren Hürden für Auslandschweizer, die Schweizer bleiben wollten, sondern tiefere Hürden für Ausländer, die Schweizer werden wollten, findet der Präsident der Eidgenössischen Migrationskommission. Politisch brisant ist auch das.
1:06 ist es. Die Schweiz, Norwegen und Island sind die drei teuersten Länder Europas. Alle drei sind nicht in der EU. Dort ist das Preisniveau deutlich tiefer. Deshalb liegt der Schluss nahe, dass ein Beitritt der Schweiz zum EU-Binnenmarkt die Hochpreis- und Hochlohninsel Schweiz knacken würde. Stimmt nicht, sagt nun eine Studie der Credit Suisse. Details von Wirtschaftsredaktorin Charlotte Jacquemart.
Die Gründe dafür sieht die Credit Suisse darin, dass Preise eben nicht nur vom freien Handel, wie ihn die EU kennt, bestimmt werden, sondern auch vom Wohlstand in einem Lande und vom Wechselkurs der Landeswährung. Und weil die Schweiz sehr wohlhabend ist und mit dem Franken eine starke eigene Währung besitzt, würde ein Beitritt zum EU-Binnenmarkt die Preise in der Schweiz nicht zum Purzeln bringen, sagt Claude Maurer, Leiter Konjunkturanalyse bei der CS. Diesen Schluss wagt Maurer, weil er die Preisentwicklungen in der EU zwischen 1999 und heute untersucht hat. Dort,
wo der Binnenmarkt ja bereits spielt, und wir haben da gemerkt, dass es zwar eine Konvergenz der Preise gibt, dass die Preisniveau haben sich angeglichen, wie man das erwarten würde, wenn mehr Wettbewerb herrscht, aber das Angleichen ist wohl vor allem darauf zurückzuführen, dass die ärmeren Länder wirtschaftlich aufgeholt haben und bei ihnen also die Preisniveaus stärker gestiegen sind,
sagt Studienleiter Maurer. Eine Angleichung der Preise also ja, aber nicht, weil die Preise in den reicheren Ländern der EU stark gesunken wären, sondern die ärmeren Länder sind wohlhabender geworden und das Preisniveau ist gestiegen. Weshalb aber sind die Preise in Deutschland so viel tiefer als in der Schweiz, wo doch Deutschland eine ebenso erfolgreiche Volkswirtschaft ist, mit ebenfalls hohem Wohlstand? Maurer führt das tiefe Preisniveau Deutschlands auf die Integration von Ostdeutschland zurück, nämlich,
dass da zwei verschiedene Preisniveaus zusammengekommen sind. Und wie immer kommt man irgendwo in der Mitte zusammen. Also Westdeutschland hat halt einen Teil des tieferen Wohlstands, aber auch des tieferen Preisniveaus von Ostdeutschland mit übernommen.
Ein weiterer Grund für die tiefen Preise in Deutschland sind die tieferen Löhne, die im Nachbarland bezahlt werden. Bezüglich Löhne sind die Deutschen weniger wohlhabend als die Schweizer. Der Konjunkturforscher der CS erkennt allerdings noch einen weiteren Grund, wieso der freie Handel innerhalb der EU gar keinen so großen Effekt auf die Preise habe.
Es gibt aber natürlich auch die Schlussfolgerung, dass der Binnenmarkt in Europa gar nicht ganz so gut funktioniert, wie wir das gerne hätten. Anekdotisch hört man ja auch da und dort, dass es innerhalb der EU oder auch selbst der Eurozone doch die eine oder andere protektionistische Maßnahme durch die Hintertüre gibt.
Wer also glaubt, eine Teilnahme der Schweiz am EU-Binnenmarkt würde die Hochpreisinsel Schweiz knacken, dürfte enttäuscht werden. Es ist der Wohlstand, also die hohen Löhne und die Kaufkraft, welche die Preise antreiben. Und am Wohlstand möchte wohl kaum jemand in der Schweiz Abstriche machen.
Der Bericht von Charlotte Schackmar. Zusammen für unser Österreich. So war die neue Regierung vor genau einem Jahr angetreten. Seither ziehen der jungdynamische Kanzler Sebastian Kurz von der christlich-konservativen ÖVP und Vizekanzler Hans-Christian Strache von der rechtsnationalen FPÖ gemeinsam die Fäden. Ihr Ziel? Österreich verändern. Vor einigen Tagen waren Kurz und Strache an ihrer ersten Jahresbilanz ausgesprochen zufrieden mit sich selbst. Doch der Lack hat Kratzer. Auslandredaktorin Simon Fatzer.
Kanzler Sebastian Kurz hält es nicht für selbstverständlich, wie gut die Republik in einem Europa voller Herausforderungen dastehe.
Österreich ist eine Insel der Seligen.
Die rechtskonservative Regierung drückt dieser Insel einen wirtschaftsliberalen Stempel auf. Das sei keine Überraschung, kommentiert Politologe Peter Filzmeier mit Blick auf die Schwerpunkte.
Vor allem wurde die Arbeitszeit flexibilisiert. Kritikpunkt war dann, es wurde durch die Hintertür ein 12-Stunden-Tag eingeführt. Und bei Sicherheitsthemen verfolgt man eine strikte Law-and-Order-Politik. Dabei hat man dann wiederum auch die Wahlkampferzählung fortgesetzt, indem man nicht ganz zulässig Sicherheit automatisch mit Zuwanderung in Verbindung gebracht hat.
Und diese Zuwanderung strikte regeln will. Bereits beim Amtsantritt vor einem Jahr nach den Koalitionsverhandlungen machte der Bundeskanzler eine klare Ansage.
Es war uns wichtig, auch einen neuen politischen Stil im Umgang miteinander in Österreich zu etablieren. Und ich glaube, das ist uns während dieser Verhandlungen gelungen.
Und es ist tatsächlich dies das auffälligste Merkmal der Koalition, dass sie geschmeidig in Harmonie zu regieren vorgibt. Vizekanzler Heinz-Christian Strache sparte bei der Jahresbilanz nicht an Eigenlob.
Wir haben eines gezeigt, nämlich dass man auch professionell und menschlich korrekt miteinander zusammenarbeiten kann, abseits von Streit und Zwietracht, wie das vormals auch der Fall war.
Doch die Parteien überspielen große inhaltliche Differenzen. Der Deal scheint ein stetes Geben und Nehmen. Die ÖVP hat das Freihandelsabkommen CETA zwischen der EU und Kanada durchgebracht, was die Freiheitlichen zuvor strikte ablehnten, weiß Politikforscher Peter Filzmeier. Umgekehrt vollzog die ÖVP eine Pirouette beim Rauchverbot, was die FPÖ durchdrückte.
Hier gibt es also jede Menge Streitpotenzial. Man schweigt sich nur den jeweiligen Regierungspartner in solchen Fällen schön. Das heißt, man spricht dann in der Öffentlichkeit nicht mehr darüber oder wenn es sich gar nicht vermeiden lässt, dann mit sehr dürren Worten, so auch der Bundeskanzler zu allzu rechten Ausritten einzelner FPÖ, allerdings eher Gemeinde- und Landespolitiker. Da verweist er dann nur, dass die Gesetze durchzugelten haben, was eine Selbstverständlichkeit ist.
Sebastian Kurz erhielt als Taktiker der Macht mit inhaltlicher Flexibilität den Übernamen Schweigekanzler. Ohne Weisungskompetenz gegenüber seinen Ministern könne er nicht alles kommentieren.
Die Kritik an Sebastian Kurz beginnt allerdings dort, wenn er sich zu sehr grundsätzlichen Fragen, wie beispielsweise zu Europa oder auch wie sieht es mit der Vergangenheitsbewältigung in Österreich, einer rechtsextremistischen Vergangenheit aus der Nazizeit aus, wenn er dazu wenig sagt, dann beginnt die Kritik zu Recht.
Eine Herausforderung bleibt der rechte Koalitionspartner, die FPÖ, die mehr Übung hat in scharfer Opposition als in weitsichtigem Regieren. Und so probt sie den Dauerspagat. Inhaltlich gutiert sie als Partei der Geringverdiener eine unternehmerfreundliche Politik. Andererseits provozieren freiheitliche Parteigänger immer wieder mit rassistischen und rechtsextremen Ausfällen.
Klar ist, dass dieser Wandel zur Regierungspartei keinesfalls von der gesamten FPÖ getragen wird. Das liegt aber auch daran, dass sie ja in vielen Ländern, den Kantonen in der Schweiz entsprechend und auf der kommunalen Ebene sehr oft in Opposition ist, durchaus dann auch mit dem Hauptgegner ÖVP, der Partner ist auf Bundesebene.
Nichtsdestotrotz kann sich diese Regierungspartnerschaft über selten gute Umfragewerte freuen. Die Anhänger sind zufrieden, jene, die anders gewählt haben, unversöhnlich, erklärt Peter Filzmaier von der Donau-Universität Krems.
Das bedeutet aber auch, die Polarisierung, die wir schon im Präsidentschaftswahlkampf 2016 in Österreich gemerkt haben, ist genauso stark, wie sie schon vor einem Jahr mitten im Wahlkampf war.
Und regieren wird nicht etwa einfacher. Da wartet mit der versprochenen Steuerreform ein großer politischer Brocken. Und die Europawahl droht die demonstrative Harmonie zwischen der Europapartei ÖVP und den freiheitlichen EU-Kritikern arg herauszufordern.
Simon Fazers Bericht hier im Rendezvous. Gleich im 1. und 4. noch wenige Tage, dann ist Johann Schneider-Ammanns Zeit als Bundesrat zu Ende. Was war, was bleibt und was kommt, darüber reden wir mit ihm im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Nina Gigax.
In der Schweiz haben letztes Jahr knapp 280.000 Personen Sozialhilfe bezogen. Am häufigsten betroffen bleiben Kinder und Jugendliche, geschiedene und ausländische Personen. Aber die Zahl der Sozialhilfeempfänger im Alter von 50 bis 64 Jahren ist überdurchschnittlich gestiegen. Der Gewerkschaftsdachverband Travail Suisse ist nicht zufrieden mit der Lohnrunde 2019. Auch wenn die Löhne um 0,5 bis 1,5% steigen würden, davon bleibe kaum etwas im Portemonnaie, wegen der Teuerung und der steigenden Krankenkassenprämien. Bis im Jahr 2022 soll der Anteil der neu zugelassenen Elektrofahrzeuge in der Schweiz erhöht werden. Von heute 5% auf 15%. Das ist das Ziel der Roadmap zur Förderung der Elektromobilität. An dieser haben 50 Organisationen und Firmen mitgearbeitet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.